Wovon träumst du eigentlich nachts? Ein Podcast von ufuk.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wovon träumst du eigentlich nachts? Mein Name ist Mariam.
Und mein Name ist Jenny.
Und heute wollen wir mit euch über das Aufregerthema Nummer 1 zu sprechen kommen. Es geht irgendwie um das muslimische Kopftuch. Und wenn viele von euch jetzt schon mit den Augen rollen, können wir euch beruhigen. Wir wollen nämlich nicht darüber sprechen, warum und wieso und weshalb Frauen überhaupt ihre Köpfe bedecken, sondern wir wollen heute mit Dalal Mahra über Kopftuchmädchen zu sprechen zu kommen, dem ersten Medien-Startup für muslimische Frauenstimmen im deutschsprachigen Raum. Hallo Dalal, stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du überhaupt?
Hallo und Assalamu alaikum. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Genau, ich bin Dalal Mahra, die Gründerin von Kopftuchmädchen und wir machen Female Empowerment für muslimische Frauen.
Das war jetzt kurz und knackig. Wir haben im Vorgespräch gesagt, du sollst nicht so viel erzählen. Ich habe mich eigentlich als allererstes gefragt, was ist überhaupt ein Medien-Startup? Was macht ihr dort und was ist euer Ziel mit Kopftuchmädchen?
Genau, also ein Medien-Startup ist ein Unternehmen, das Medien, Erzeugnisse produziert. Bei uns ist es so, dass wir Videos produzieren. Wir haben auch selber einen Podcast. Vor allem sind wir aber bei Instagram unterwegs und produzieren da Content. Genau, aber unser Ziel ist es wirklich, mehr in die in Richtung Video zu gehen, Kurzfilme zu produzieren. Unser Ziel ist es halt, die Repräsentanz muslimischer Frauen, insbesondere kopftuchtragender Frauen, zu stärken und so zu zeigen, wie sie halt gesehen werden wollen. Wie wir so schön sagen, wir zeigen halt Lebensrealitäten muslimischer Frauen, unsere Lebensrealitäten.
Ja, du hast ja eben gerade erzählt, dass ihr die Repräsentanz muslimischer Frauen in den Medien stärken wollt und dass ihr dabei auch verschiedenen Content produziert. Kannst du noch mal erzählen, wie ihr das genau macht und wie ihr da vorgeht, wen ihr da vielleicht auch zeigen wollt?
Klar, gerne. Also angefangen haben wir ja vor circa 2 Jahren und da haben wir halt unsere Powerfrauen-Postings gemacht. Das heißt, wir hatten halt ein Foto von einer muslimischen Frau und haben dann sie einfach vorgestellt mit ihrer Profession, mit ihrer Leidenschaft, mit ihren Talenten, haben aber auch einen Bezug da hergestellt. In der Caption haben wir die halt auch gefragt, was sind sozusagen deine größten Erfolge und was bedeutet eigentlich der Islam, deine religiöse Praxis für dich, um halt einfach, das ist halt auch eins unserer großen Ziele, die religiöse Praxis, diesen selbstbewussten Umgang mit der religiösen Identität zu stärken. Uns geht es halt nicht nur plakativ zu sagen, hey, ihr trägt einen Kopftuch und die ist, weiß ich nicht was, Basketballerin oder so, sondern uns ist auch wichtig zu zeigen, ja, hinter dem Kopftuch steckt was Religiöses und das ist gut so und das ist okay so und das darf es auch sein. Und auch Menschen, die nicht sichtbar sind als Muslime oder nicht als muslimisch gelesen werden, die haben auch einen Bezug und diese spirituelle Ebene auch nochmal dazu zeigen. Das, was hinter dem Kopftuch steckt, das ist einfach viel, viel deeper als das, was wir sehen und die ganzen Debatten, die dahinter stecken. Genau, also die Powerfrauen-Post. Und dann haben wir halt immer, sonntags waren wir dann live zu unterschiedlichen Themen. Da sind wir halt auch mega nah dran an der Community und gucken so, was sind für Themen, was interessiert die, was beschäftigt die. Wir hatten schon zum Thema irgendwie Sexualität und Fehlgeburten ein Live. Wir hatten live zum Thema Gewalt an Frauen, zum Thema Bosnien und den Genozid dort. Also ganz viele Themen, die halt auch einfach unsere Community interessieren und sind dann halt regelmäßig live gegangen. Und dann hat sich das halt so entwickelt, dass wir eine Förderung bekommen haben und dann halt wirklich auch auf YouTube geswitcht haben im Prinzip. Genau, und auf YouTube kann ich auch nochmal sagen, unser Format heißt halt Kopftuchmädchen fragt und da machen wir dynamische Interviews mit muslimischen Frauen. Und so ähnlich eigentlich so angelehnt an unserem Powerfrauen-Post, also halt sozusagen die Erweiterung dessen. Mhm. Genau, ja.
Ich habe, wir haben so in unserem Vorgespräch, sind wir so ein bisschen über den Namen Kopftuchmädchen gestolpert, weil in unserer Wahrnehmung ist das ja so ein Begriff, der so ein bisschen negativ assoziiert ist. Warum habt ihr euch genau für diesen Begriff entschieden?
Ja, das ist halt natürlich auch diese negative Assoziation, die man mit Alice Weidel verbindet oder auch Thilo Sarrazin. Mhm. Und wir wollten was Krasses machen. Wir wollten so Empowerment machen und wir wollten sagen, okay, das, was uns zugesprochen wird, wir nehmen das dann einfach mal an und reframe das. Wir besitzen sozusagen dann diesen Begriff und wir packen aber so unterschiedliche Assoziationen dann später mit rein. Also die Leute verbinden, wir sagen so, wir nennen die halt Powerfrauen, wir verbinden muslimische Powerfrauen damit und gar nicht mehr dieses Bild von Alice Weidel im Bundestag, wie sie da Kopftuchmädchen in so einem nicht schönen Kontext halt dann so sagen muslimische Frauen herabreduziert auf das Kopftuch sozusagen. Und dass wir sozusagen einfach mal was anderes, also dass eine muslimische Frau in der Öffentlichkeit vielleicht als Kopftuchmädchen beleidigt wird, gar nicht mehr das als Beleidigung auffasst, sondern zu sagen, Kopftuchmädchen, ja, die kenne ich. Die feier ich. Ja, cool, ich bin jetzt ein Kopftuchmädchen. Sozusagen. Genau.
Ja, cool. Ja, genau, wenn man mit Kopftuchmädchen dann einfach nur noch die Community verbindet und genau. Gar nicht mehr so diese Abwertung. Ne?
Genau.
Und ich glaube, die Besonderheit dahinter ist ja, dass du selber Kopftuch trägst und das auf jeden Fall innerhalb von Deutschland immer noch eine Besonderheit ist. Wie war das denn für dich, als junge, kopftuchtragende muslimische Frau zu gründen?
Da bin ich eigentlich hineingestolpert. Also ich habe mir ja nicht wirklich viel Gedanken darüber gemacht, weil ich bin ja Sozialpädagogin und ich habe gar nichts mit Medien zu tun gehabt vorher, außer dass ich sie konsumiert habe. Aber genau, und auch gar nicht mit dem, ich komme gar nicht aus dem BWL-Bereich, auf dem Business-Bereich. Ich komme auch nicht aus dem Journalismus. Also das ist einfach alles sozusagen aus sehr, sehr persönlichem Bedürfnis heraus entstanden, vor allem aus einer eigenen Reise mit dem Kopftuch im Prinzip. Da waren Kopftuchkrisen dazwischen. Da war ganz am Anfang sehr viel Ablehnung da, dass ich das selber tragen darf, war auch so voll der Akt. Und ja, und auch so ein Gefühl manchmal von allein gelassen sein und irgendwie keinen wirklich Support zu finden. Und deswegen, was sozusagen Kopftuchmädchen jetzt dahin gebracht hat, ist einfach eine starke Leidenschaft für dieses Thema. Und ich glaube daran, dass die Leute das brauchen. Und ich sehe das, dass die Community das braucht. Und das ist das, was es trägt. Und das ist das, was sozusagen eigentlich das zum Unternehmen gemacht hat, würde ich jetzt sagen. Also es war gar kein konkreter Plan. Ich gründe jetzt. Aber es ist mega cool zu gründen. Und es macht voll Spaß. Und ich weiß, dass es nichts für jeden ist. Das ist mega viel Verantwortung. Viel Zeit, die man investiert. Also man opfert einige Sachen. Deswegen muss es auch was sein, wo man wirklich hintersteht, wo man wirklich für brennt. So. Weil sonst, glaube ich, hätte ich das gar nicht so lange jetzt machen können. 2 Jahre komplett unbezahlt. Macht, glaube ich, nicht jeder.
Ich würde gerade sagen, liebe ZuhörerInnen, nämlich Gründung bedeutet meistens, dass man ganz lange unbezahlt für etwas kämpft und dann in der Hoffnung, dass sich das dann irgendwann verstetigt. Das ist wirklich was ganz Tolles, also sehr bewundernswert, was du da gemacht hast.
Ja, das stimmt. Da gab es auch Höhen und Tiefen. Aber ich muss sagen, es ist die aufregendste Reise, die ich jemals angetreten bin. Ich habe mega viel gelernt. Ich glaube, ich hätte niemals in so einer kurzen Zeit, ich finde 2 Jahre sind trotzdem nicht viel für eine Gründung, so viel gelernt. Also es ist all das wert, all das, den Schweiß, das Blut und die ganze Zeit. Also es ist total, es ist es wert. Aber man muss halt echt aber an diese Sache glauben und Lust darauf haben und sich einfach trauen. Ich glaube, ganz viele Sachen haben so viel mit Mut zu tun, einfach sich zu trauen und auch wegkommen von diesem Perfektionismus. Zu sagen, ich übe, ich teste einfach mal Sachen aus. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann bin ich schlauer. Und das ist ja auch der Sinn eines Tests sozusagen. Beispielsweise haben wir auch Sachen ausprobiert und gesagt, irgendwie läuft das nicht so. Zum Beispiel war ich mega ernüchtert, als ich gesehen habe, wie die Insights aussehen von unserem Kopftuchmädchen-Fragt-Interviews auf YouTube und habe gecheckt, okay, YouTube ist einfach ein ganz anderes Game, da musst du ganz anders rangehen. Du weißt, wie Instagram funktioniert, aber du weißt nicht, wie YouTube funktioniert. So. Und da muss man nochmal wirklich viel mehr Zeit investieren und nochmal genauer gucken, wie das geht. Aber ganz viele Sachen sind einfach auch machen, 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 machen und irgendwann siehst du es, was daraus wird. Also du siehst nicht direkt Ergebnisse, sondern du musst erstmal dranbleiben und deswegen kann es sein, dass auch zu früh war, das zu gucken, wie die Insights waren von YouTube, die Watchtimes, ne? Wie viele Leute haben das Video angeklickt, wie viele Leute haben, wie lange das Video geschaut und so. Und ich glaube, manchmal muss man, man muss einfach viel Geduld mitbringen. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Reise. Und wenn man wirklich ein Thema hat und Lust hat und sagt, nee, ich will mich da reinhängen, dann würde ich sagen, go for it.
Ich wollte gerne nochmal zu dem zurückkommen, dass du am Anfang ja gesagt hast, es geht euch ja vor allem darum, muslimische Frauen darzustellen, die Repräsentanz von Frauen eben zu stärken, von starken Frauen, die irgendwie tolle Sachen machen. Und ich würde nochmal interessieren, warum ihr euch explizit dafür entschieden habt, Frauen zu zeigen. Man könnte ja auch sagen, ja, muslimische Männer haben vielleicht auch werden auch mit nicht immer nur positiven Sachen in Medien dargestellt. Und kommt es, dass ihr euch explizit darauf konzentriert, euch mit Frauen zu beschäftigen?
Ja, gute Frage. Das hatten wir auch schon mal so ein bisschen ausdiskutiert, weil ich mega konsequent bin. Also man findet auch sehr, sehr selten überhaupt ein Story-Posting über einen Mann. Ich bin da voll strikt. Einerseits ist es natürlich, dass antimuslimischer Rassismus oft an den Tüchern der Frauen haftet, weil sie einfach so stark erkennbar sind als Muslimas. Und sie halt vermehrt antimuslimischen Rassismus erleben. Dann gibt es natürlich aber auch andere Themen, denen muslimische Frauen zu kämpfen haben, abgesehen von antimuslimischem Rassismus, auch Sexismus. Auch oft sind sie auch Women of Color und dann gibt es da auch nochmal Diskriminierung. Ich glaube, da sind so viele Themen, die zusammenkommen und einfach so ein starkes Bedürfnis, so ein Space zu haben für Frauen. Weil wenn wir uns oft auch Events ansehen und gucken, wie viele Speakerinnen sind weiblich, wie viele Speakerinnen sind muslimische Frauen, dann wird es eng, also dann wird es super eng. Und wir wollen einfach diesen Raum schaffen und zu sagen, nein, dieser Raum gehört uns und dieser Raum ist auch sehr konsequent. Also wenn man jetzt auf unserer Seite geht, auf Instagram und durchscrollt, wird man jetzt schon ein, zwei Männer sehen und das sind Allies. Das gehört zu unserer Membership-Kampagne, weil wir wissen, dass es auch muslimische Männer gibt, aber auch Männer gibt und auch Allies gibt, die Arbeit unterstützen. Sie sind weder muslimisch, manchmal auch nicht weiblich oder sind jetzt nicht unsere Hauptzielgruppe so. Und trotzdem unterstützen sie uns und wir fanden das schön, das auch in unsere Membership-Kampagne mit einzubetten und zu zeigen, dass unsere Community auch sehr vielfältig ist, obwohl unsere Zielgruppe ziemlich klar ist, also muslimische Frauen.
Ja, danke, genau. Also das ist auch nochmal wichtig, dass du das nochmal so betonst, dass eben Frauen auch nochmal, also auch muslimische Frauen eben nochmal von ganz anderen Diskriminierungen auch zu kämpfen haben. Ja. Wir haben jetzt an einigen Stellen schon euren Instagram-Kanal erwähnt und einen YouTube-Kanal. Wir verlinken euch das auf jeden Fall und würde nochmal sagen, dass man Kopftuchmädchen eben mit AE, so sagt man das, ne? Mit
genau.
AE. Schreibt, falls ihr das schon suchen wollt.
Und jetzt, wo wir gerade über einen Instagram-Kanal gesprochen haben, ihr habt ja sozusagen auf Instagram immer diese Umfrage, in denen ihr verschiedene Frauen fragt, wie ist es für dich, als Hijabi in Deutschland zu sein? Und genau diese Frage möchte ich dir jetzt stellen. Wie ist es denn für dich?
Wie ist es für mich? Es ist manchmal sehr anstrengend. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin in so einem Fight-Mood, wenn ich rausgehe, so. Das habe ich total gemerkt, als ich einfach mal so eine Woche in Istanbul war. Ich war so einfach eine ganz normale, stinknormale Frau, so nichts Besonderes so. Du bist nichts Besonderes. Und ich so, ja! Manchmal will man nichts Besonderes sein, manchmal will man einfach nur sein. Aber ja, ich habe mich ja bewusst für das Kopftuch entschieden und kann es auch verstehen. Ich habe ja gesagt, ich hatte selber auch eine Kopftuchkrise, wo ich das Kopftuch anders getragen habe, weil ich das Gefühl hatte, es darf nicht wie ein Kopftuch aussehen. Ich in dem Moment auch nicht so wirklich Halt gespürt habe und mega alleine gefühlt habe damit. Und dann halt aus diesem Grund halt das Kopftuch anders angezogen habe. Und das finde ich auch wichtig zu sagen, weil man denkt immer so, ja, jeder darf sich anziehen, wie er möchte und jeder kann so sein, wie er möchte. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es schon irgendwann Grenzen hat. Und ich fand es halt mega traurig, in meiner Krise zu spüren, boah, eigentlich will ich das gar nicht, eigentlich stehe ich da gar nicht hinter, eigentlich würde ich es viel gerne anders tragen, aber ich kann gerade nicht. Also das ist mir alles zu viel. Also es ist zu viel Druck. Und wieder die Stärke gesammelt zu haben und dann nochmal bewusst irgendwie so zum Kopftuch zu finden und auch zu der Stärke so zurückzufinden, war für mich ein wichtiger Prozess. Und jetzt im Nachhinein weiß ich auch, warum ich das brauchte, weil ich habe jetzt einfach eine ganz andere Perspektive und fühle da noch mehr mit, wenn Frauen sagen, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht oder ich trage das anders, weil das einfach mega viel Druck ist. Aber natürlich gleichzeitig ist es mega schön, wenn ich die Straße runterlaufe und eine Frau sehe, die Kopftuch trägt, dann lächle ich sie an oder sie lächelt mich an oder ich kriege vielleicht ein Salam alaikum. Da ist eine Verbundenheit da, einfach aufgrund der Sichtbarkeit als Muslima, ne? Die ich sonst wahrscheinlich nicht erleben würde. Und ich versuche das natürlich auch zu machen, weil ich weiß, dass viel auch manchmal Unbehagen oder nicht so schönes Verhalten gegenüber kopftuchtragenden Frauen und dann einfach anzulächeln, ist was voll Schönes. Und ich habe das auch schon mal von nicht-muslimischen Frauen oder Menschen erlebt, wo ich dachte, hey, kenne ich die Person? Also so ein richtig bewusstes Anlächeln. Und ich fand das voll schön. Also das ist auch eine voll einfache Möglichkeit, glaube ich, so eine Art Solidarität zu zeigen. Und wer freut sich denn nicht über ein Lächeln?
Ja, klar. Aber vielen Dank auch gerade für diese sehr persönliche Antwort. Ich glaube ja ehrlich gesagt, dass du mit deiner Gründung und mit deiner Funktion und allen dem, was du gerade machst, ja auch total das Vorbild für ganz viele junge Frauen bist. Und vielleicht schließt sich daran die Frage an, warum braucht es denn unbedingt diese Vorbilder in dieser Gesellschaft?
Es braucht allgemein Vorbilder, damit Menschen, junge Menschen sehen, dass Sachen funktionieren, dass Sachen gehen, dass sie Sachen erreichen können. Dann glaube ich für Menschen, also BIPOCs, Menschen of Color, ist es glaube ich auch total wichtig zu sehen, okay, ich kann als schwarze Frau, als schwarzer Mann, als kann ich zum Beispiel auch in die Chefetage kommen. Und ich glaube, für muslimische Frauen ist das noch viel wichtiger, weil wir die ganze Zeit hören, Kopftuchverbot hier, Kopftuchverbot da. Irgendwann denken wir, alles ist Kopftuchverbot. Kann ich jetzt irgendwas überhaupt machen? Es gibt Frauen, die sich nicht trauen, sich zu bewerben, weil die einfach denken, ich werde ja eh nicht genommen. Deswegen finde ich es noch viel, viel wichtiger, zu zeigen, du so, wie du bist, genau so, wie du bist und nicht anders, kannst das erreichen, was du willst. Du kannst deine Träume erreichen. Du kannst groß denken und du darfst groß denken. Und du darfst dich nicht klein machen von irgendwelchen Debatten oder Verboten. Ich glaube, dass alles möglich ist, wenn man das wirklich will und wenn man dafür kämpft und wenn man das durchzieht und durchdrückt. Und die Leute spüren auch, wenn man wirklich hinter einer Sache ist und die so krass hartnäckig will. Ich habe das Gefühl, dann will die ganze Welt, dass du das erreichst. So. Und die Frauen zu zeigen, ist einfach mega inspirierend, weil die sich halt durchgekämpft haben und genau das getan haben. Zum Beispiel, wir haben Maryam die interviewt. Wir sind nach Mannheim gefahren und haben mit ihr das dynamische Interview Kopftuchmädchen fragt geführt. Und einfach zu sehen, wie sie halt seit 10 Jahren oder länger dabei ist, halt Mode zu machen, und zwar Modest Fashion. Und wo früher Leute ihr gesagt haben, hä, Modest Fashion, so kauft keiner. So, und jetzt ist es so voll Boom. So,
fragen einfach alle. Alle.
Ja, ja. Und ich finde das so krass, weil sie hat da dran geglaubt und sie ist da fest dabei geblieben, dass sie auch als praktizierende, kopftuchtragende Muslime auch Mode machen kann und dass sie da nicht ausgeschlossen wird, was vor 10 Jahren aber ganz anders aussah und man ihr ganz andere Sachen gesagt hat. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir Frauen wie Maryam Lebdiri auch zeigen und und jungen Frauen und Mädchen auch zeigen, dass es tatsächlich möglich ist. Und es gab eine, und das ist mein letzter Punkt dazu, eine Zuhörerin, die uns geschrieben hat, dass sie mit ihren Töchtern so einen richtigen, wir gucken uns jetzt Kopftuchmädchen fragt, Session gemacht hat. Die Töchter und auch die Cousinen. Und dann haben die sich das Interview angeguckt und die hat geschrieben, vielen Dank, jetzt habe ich was ich meinen Töchtern zeigen kann, was mit dem sie was wirklich verbindet oder mit dem sie wirklich was anfangen können und was mega stark ist. Oder wir hatten auch eine Anfrage, hey, gibt es auch irgendwie Kopftuchmädchen-Hoodies in Kindergrößen? Ich so, boah, das ist krass.
Ach, süß.
Ja, wirklich.
Genau, und ich glaube, das bewegt total viel. Und dann junge Mädels, die irgendwie in der 7. Klasse, 8. Klasse oder wann auch immer anfangen, das Kopftuch zu tragen, die wollen das auch, aber sind irgendwie vielleicht noch ein bisschen so unsicher. Und wenn die dann zur Schule gehen mit so einem Kopftuchmädchen, wo die so, hey, so, ey, in your face, Kopftuch tragen kann auch cool sein, so.
Ja, voll schön. Hast du denn eigentlich ein eigenes Vorbild? Ich meine, du hast so viel geschafft und so viel gemacht und machst so viel. Wer war denn da dein Vorbild?
Mein Vorbild war vor allem meine Mutter, weil sie sozusagen, ich finde, die ist die größte Empowerin, obwohl sie so, sage ich mal, als Kind also nicht zur Schule gehen durfte. Obwohl sie, wenn man jetzt sie sieht, würde man jetzt nicht denken, boah, die ist voll die empowerte, coole Frau. Aber meine Mutter hat mich sehr krass gepusht bei allem, was ich machen wollte und hat auch sehr viel ja, hat mir auch sehr viel vertraut, auch mit Kopftuchmädchen. So richtig, ich glaube, ich kann sie doch immer nichts damit anfangen, aber sie denkt sich so, ja, du machst das schon. Aber mich inspirieren auch so, also so Frauen zum Beispiel wie Alicia Keys, also ihre Musik hat mich mega inspiriert und mega geholfen. Auch als ich meine Kopftuchkrise hatte, hatte ich dieses Lied von ihr gehört, Girl Can't Be Herself. Und ich fand das voll cool, weil das so ausgesprochen hat, wo ich gerade in der Phase war, so, ja, ich habe das Gefühl, ich kann gerade nicht ich selber sein. Ja, und dann aber auch, ja, so Songs wie Girl on Fire, die hatte ich auch ganz oft so bei Kopftuchmädchen, Power-Postings in der Story, weil das hat mich mega inspiriert und hat mich mega gestärkt. Und ich wollte auch so einen positiven Vibe irgendwie mitbringen. Und deswegen, also Alicia Keys inspiriert mich also bis heute noch und ich feiere das voll. Aber so ein richtiges so, es gibt immer wieder Frauen, die ich cool finde und die mich inspirieren.
Ja, vielen Dank. Erstmal ganz, ganz liebe Grüße an deine Mama und an Alicia Keys. Schön, dass wir dich inspirieren konnten und uns jetzt auch alle inspirieren. Ich habe noch eine Frage. Wir haben nämlich auch schon über den Erwartungsdruck heute gesprochen. Mhm. Wie gehst du denn jetzt in deiner Funktion und auch in deiner Vorbildfunktion irgendwie damit um, mit den Erwartungen aus deiner eigenen Community? Weil es ist natürlich so, ich glaube, da müssen wir uns alle nichts vormachen. Mhm. Es gibt jetzt nicht die eine Einheitsmeinung und alle applaudieren, sondern es gibt bestimmt auch ganz viele unterschiedliche Meinungen zu dem, was du machst. Wie gehst du damit um?
Ich sehe das als Feedback und versuche zu verstehen, was steckt hinter dieser Nachricht und was wünschen sich Menschen. Aber es ist auch okay, dass jemand nicht meiner Meinung ist und das nicht schön findet. Und dann muss er oder sie das ja sich nicht reinziehen, sondern kann dann was anderes sich anschauen. Also einfach auch zu sagen, das ist okay, wenn jemand meckert. Es ist okay, wenn jemand sagt, der findet das blöd. Ich kann es nicht jedem recht machen, will ich auch nicht und muss ich auch nicht. Ich glaube, so eine Leichtigkeit reinzukriegen. Ja, und halt aber auch zu verstehen bei manchen Nachrichten, okay, was kann ich noch verbessern? Was können wir anders machen? Was sagt mir diese Nachricht? Was sagt mir dieses Feedback?
Da hast du mir auf jeden Fall ein gutes Stichwort gegeben, Dalal, apropos Feedback. Wir freuen uns natürlich auch immer sehr, wenn ihr uns Feedback zum Podcast gebt oder Fragen, Anregungen habt, dann schreibt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal oder ihr könnt natürlich auch auf ufuk.de Seite gehen und uns dort eine Nachricht hinterlassen. Bevor wir jetzt aber diesen Podcast beenden, stellen wir allen unseren Gästen und Gästinnen ja immer noch eine Frage, und zwar, wovon du eigentlich nachts träumst, Dalal? Also, wovon träumst du nachts, wenn in Bezug auf Frauen, Hijab-tragende Frauen in Deutschland, was wünschst du dir?
Ich träume nachts davon, dass es möglich ist, für alle Frauen ihre Träume zu verwirklichen, das zu erreichen, was sie erreichen wollen, ohne Angst zu haben, dass sie ja das aufgrund ihres Aussehens, aufgrund ihres Kopftuchs halt nicht können. Und ich träume davon, dass ich bei Events oder Veranstaltungen, wo es um die unterschiedlichsten Themen geht, dass ich da auch muslimische Frauen und auch kopftuchtragende Frauen sehe und ich mich nicht darüber freue, weil es was voll Besonderes ist, sondern dass es das Normalste auf der Welt ist.
Ja, danke schön. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort.
Ja, aber hallo.
Vielen Dank, dass du da warst, Dalal. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid beim ufuk.de Podcast. Wovon träumst du eigentlich nachts?